Die Leute gehen ins Jobcenter, sind dort vereinzelt, stehen in der Schlange und werden dann mit irgendwelchen Papieren bombardiert und wissen oft nicht, wie sie damit umgehen können. Erstmal sich überhaupt wieder selbst wehren zu können und zu sehen, dass man nicht allein ist in diesem ganzen Problem.
Das Problem ist ja tatsächlich, dass den Leuten gesagt wird, es ist dein Problem, dass du arbeitslos bist und guck mal, wie du da wieder rauskommst. Und das Jobcenter hat ja schon auch immer die gleiche Masche, zu gucken, die Leute irgendwie in Maßnahmen drängen zu wollen oder die unter Druck setzen zu wollen. Da kann man natürlich schon auch einfach die Erfahrung austauschen und gleich darauf reagieren. Und ein Projekt, was wir hatten, war, dass wir eine Erwerbslosenschule hochgezogen haben. Das heißt, die Leute aus der Beratung wurden angesprochen, ob die nicht mit uns zusammen so eine Sitzung vorbereiten wollen. Und da wurde dann zum einen wurden Sitzungen gemacht, die halt informativ waren, so wie ist eigentlich die Rechtslage und wie kannst du dich wehren, aber auch, was bedeutet Hartz IV für die Gesellschaft. Und ein Thema war zum Beispiel, warum fühlen wir uns manchmal schuldig, aber sollten es eigentlich überhaupt nicht brauchen.
Ja, zwei Mitglieder der Erwerbsloseninitiative BASTA aus Berlin haben ein bisschen über ihre Praxis erzählt. Es gibt auch noch einen weiteren Weg, den geht dann eher eine französische Gewerkschaft, eine Basisgewerkschaft, die unterstützt Jobcenter-Mitarbeiterinnen zum Beispiel darin, wenn sie sich weigern, Erwerbslose zu sanktionieren. Das gibt es hierzulande schlicht und ergreifend nicht. Wäre aber ja auch mal eine Idee, auch ein Ansatz, der ein bisschen hoffnungsvoller wäre. Ja, jetzt ist mir irgendwie die schwedische Minimal Music Komponistin und Computerpionierin Katrin Christa Hennigs dazwischen gekommen. Aber das ist nicht schlimm, denn hoffnungsvoll, das ist das richtige Stichwort, was ich gerade mir mehr oder weniger selbst gegeben habe. Denn und hoffnungsvoll ist, soll es uns gehen. Denn hoffnungsvoll ist vielleicht auch für viele das, was Michael Bohmeier von der Initiative sanktionsfrei.de macht. Was nämlich Sanktionen bei Hartz IV angeht. Wir erinnern uns ja, Hartz IV an sich schon eine ziemlich bescheuerte Sache. Das Schlimme ist allerdings, dass einem die Regelsätze auch noch gekürzt werden können. Dagegen gibt es Initiativen und auch etwas Hoffnung, juristischerweise. Dazu später mehr, jetzt aber erstmal zur Initiative Sanktionsfrei und Michael Bohmeier.
Wenn man Hartz IV bezieht, dann kann das Jobcenter einem die Leistungen kürzen, wenn man nicht spurt, wenn man nicht gehorcht und wenn man nicht nach seinen Regeln spielt. Wenn man nämlich zum Beispiel einen Termin zweimal versäumt hat, dann gehen gleich erstmal 10% oder 30% von den Leistungen ab. Wenn man eine Maßnahme oder einen Job nicht annimmt oder die Stadt verlässt, ohne sich abgemeldet zu haben, dann kann einem das Hartz IV komplett gekürzt werden, einschließlich Krankenversicherung und Wohnung. Und dann sitzt man quasi auf der Straße und muss von Lebensmittelgutscheinen leben. Das Ganze liegt auch noch komplett in der willkürlichen Hand der Jobcenter-Mitarbeitenden und ist deswegen überhaupt nicht geschützt vor Diskriminierung. Das sind ganz schlimme Zustände und das passiert auch 1 Million Mal im Jahr, dass Sanktionen verhängt werden. Und da wird Armut erzeugt, ganz gegen die Verfassung, aber staatlich legitimiert. Und das ist sehr oft auch nicht rechtens. Also 40% aller Bescheide über Sanktionen sind einfach rechtswidrig, aber die Menschen sind derart eingeschüchtert, weil ihre Existenz daran hängt, dass sie sich auch gar nicht trauen, dagegen vorzugehen. Und genau da setzen wir an. Wir wollen, dass die Menschen ihr gutes Recht gegen die Jobcenter durchsetzen. Und dafür haben wir eine Online-Plattform geschaffen, die hilft, durch richtiges Verhalten Sanktionen zu vermeiden, mit rechtlicher Beratung dagegen vorzugehen. Und wenn eine Sanktion verhängt wurde, auch gegen diese Sanktion vorzugehen, im Sinne von, dann wird sie aufgefüllt und man ist dann nicht mehr angreifbar und die Existenz nicht bedroht.
Ja, das sagt Michael Bohmeier von der Initiative sanktionsfrei.de. Und das ist tatsächlich ein sinnvoller Weg, mit der Willkür gegenüber Jobcenter-Mitarbeitenden umzugehen, sich da zu informieren und da tatsächlich Hilfe zu bekommen. Ein anderer Weg ist das Vorgehen auf juristischer Basis. Genau das hat das Sozialgericht Gotha stark gemacht. Genau 2 Jahre ist es her. Da hat dieses Sozialgericht gesagt, die Sanktionierung von Erwerbslosen durch Jobcenter ist verfassungswidrig. Die Folge, dieser Ansage aus Gotha war, dass das Bundesverfassungsgericht prüfen musste, ob die Kürzungen des Arbeitslosengeldes mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Ein Jahr nach dieser Ansage aus Gotha lehnte das Bundesverfassungsgericht tatsächlich eine Entscheidung über Hartz-IV-Sanktionen ab. Das war im vergangenen Sommer. Und zwar haben sie es abgelehnt aus formalen Gründen. Nun kann man an dieser Stelle sagen, das sind vielleicht auch einfach Formfragen, die da vorgeschoben wurden. Saskia von Korax hat mit dem Rechtsreferenten Roland Rosenau telefoniert, hat ihn am Telefon. Und Sie haben natürlich gesprochen über diese damalige Entscheidung von vor einem Jahr des Gerichts. Es geht in dem Gespräch aber darum, warum es dennoch möglich ist, dass die Sanktionen schon ziemlich bald fallen könnten und bestenfalls vielleicht auch einfach fallen werden.
Bevor wir auf den aktuellen Anlass unseres Gespräches kommen, erstmal an Sie die Frage, war denn diese Reaktion des Bundesverfassungsgerichtes letztes Jahr überhaupt korrekt und was waren das für formale Fehler, die da vorgeschoben wurden?
Ich würde doch deutlich sagen wollen, diese Redeweise nur formal und vorgeschoben halte ich für problematisch. Das verfassungsgerichtliche Verfahren ist ein Verfahren, das bestimmten Regeln folgt. Diese Regeln sind zu beachten und sonst kann das Gericht eine Frage tatsächlich nicht entscheiden, wenn es sich nicht lächerlich machen möchte. Der erste Vorlagebeschluss des Sozialgerichtes Gotha hat die Zulässigkeitsschwelle nicht gerissen sozusagen. Es ist so, dass ein Sozialgericht oder überhaupt irgendein Gericht eine Rechtsfrage dann dem Verfassungsgericht vorlegen darf, wenn die Entscheidung, die in dem Verfahren ergehen muss, von der verfassungsrechtlichen Frage abhängt. Man nennt es Entscheidungserheblichkeit. Wenn die Rechtsfrage, die das Gericht interessiert, also die verfassungsrechtliche Frage, die das Gericht interessiert, wenn diese Frage nicht für das konkrete Verfahren entscheidungserheblich ist, dann ist die Vorlage zum Bundesverfassungsgericht unzulässig. Und diese Prüfung muss das Gericht selbst vornehmen. Das ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes, sondern das ist Aufgabe des vorliegenden Gerichtes. Und diese Prüfung war in dem ersten Vorlagebeschluss nicht erfolgt. Also als ich den damals las, kam ich sofort zum Ergebnis, dass er unzulässig ist. Das war keine Überraschung, dass das Bundesverfassungsgericht das so entschieden hat. Die ganze Wahrheit ist, dass das Bundesverfassungsgericht, das Sozialgericht Gotha, ja sogar ermutigt hat, es nochmal zu versuchen. Dieser Zurückweisungsbeschluss war nämlich sehr, sehr freundlich. Da hat man im Sozialgericht Gotha konzidiert, dass durchaus erhebliche, also verfassungsrechtliche Fragen von erheblichem Gewicht dort thematisiert seien und hat eben aber klar reingeschrieben, dass es so eben nicht geht. Also dieser Beschluss ist völlig überzeugend.
Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht jetzt einige Verbände und Organisationen als sogenannte Sachverständige um eine Stellungnahme gebeten. Einer dieser Vereine ist Tacheles. Tacheles wurde 1994 gegründet. Er ist eine Selbsthilfeinitiative von Menschen, die von Armut und Erwerbslosigkeit betroffen sind. Ein Verein also, der den Stimmen erwerbsloser und von Armut Betroffener Gehör geben möchte. Sie sind einer der Autoren der knapp 80-seitigen Stellungnahme von Tacheles. In dieser wird dargelegt, warum die Sanktionen ein Verstoß gegen das Völkerrecht, den UN-Sozialpakt, die Behindertenkonvention und gegen das deutsche Verfassungsrecht darstellen. Was sind das für Gründe, die da dargelegt werden?
Das Bundesverfassungsgericht kann, so steht es im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, sogenannte Sachverständige dritte Umstellungnahme bitten. In Verfahren, die von gesellschaftlicher Bedeutung sind, die breit diskutiert werden, ist das üblich. Ein Hintergrund ist, dass die Rechtswissenschaft schon lange, seit den 70er Jahren eigentlich, ein Verständnis entwickelt hat, das sagt, die Verfassung wird nicht exklusiv von Juristen und Juristinnen ausgelegt, sondern man spricht von der offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Das sind ja sehr abstrakt formulierte Grundsätze, die in der Verfassung stehen und normative Diskurse, also Gespräche, Auseinandersetzungen in der Gesellschaft, in denen es um die Frage geht, was richtig ist und was nicht richtig ist, die haben durchaus Einfluss auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und sollen sie bis zu einem gewissen Grad auch haben. Zu den Gründen, die in dieser Stellungnahme dargelegt sind, also Tacheles hat mich angefragt, ob ich sie unterstütze bei der Stellungnahme. Es ist mir wichtig zu sagen, ich habe anfangs gesagt, ich mache das, ich schreibe für euch, aber ich kann vorher nicht sagen, was rauskommt. Ja, also es war ein sehr, sehr spannender Prüfprozess. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob man so klar zum Ergebnis kommt, dass Sanktionen verfassungswidrig sind. Aber in der Tat ist es so, man kommt sehr klar zum Ergebnis, dass sie verfassungswidrig sind. Wenn man jetzt versucht, das auf eine ganz kurze Formel zusammenzubringen, dann kann man vielleicht sagen, im Zentrum steht der Menschenwürde-Grundsatz des Grundgesetzes. Und das ist ja vielleicht die berühmteste Formel des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der kurze und knappe Satz. Und die spannende Frage ist eigentlich, enthält dieser Menschenwürde-Grundsatz ein Menschenrecht auf zur Verfügungstellung eines soziokulturellen Existenzminimums. Und das Überraschende für mich in dieser Deutlichkeit, überraschende Ergebnis ist, dieser Rechtsanspruch auf ein Existenzminimum ist im Menschenwürdegrundsatz von Anfang an tief eingeschrieben. Es ist keineswegs ein neuer Gedanke, sondern es ist ein uralter Gedanke. Man findet da Belegstellen in der Verfassung von 1919, also der Weimarer Reichsverfassung. Man findet eine Belegstelle in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die Ende 48 verabschiedet wurde, also vor dem Grundgesetz. Man kann daran sehr schön sehen, auch was Rechtswissenschaft ist. Rechtswissenschaft ist Textwissenschaft. Ja, also es geht darum, was bedeutet ein Wort, was bedeutet Menschenwürde. Und dazu guckt man eben nach, was hat der Parlamentarische Rat sich dabei vielleicht gedacht, was war damals schon mit diesem Begriff verbunden. Und dann stellt man fest, dass dieses Existenzminimum von Anfang an Inhalt auch dieses Begriffes war. Und dann kann man das eben über die Jahrzehnte nach der Verfassung verfolgen. Und dann stellt man fest, dass dieser Inhalt des Menschenwürdegrundsatzes immer wieder bestätigt wurde in unterschiedlichen Zusammenhängen, teils durch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes selbst, teils durch völkerrechtliche Regeln, die ja in die Verfassung hineinwirken, nach dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, so nennt das Bundesverfassungsgericht das. Man stellt also fest, es ist wirklich Kernbereich unseres Verfassungsverständnisses. Der Kirchhoff, Richter am Verfassungsgericht selber, hat dafür diese sehr schöne Formel geprägt. Der Anspruch auf Existenzminimum ist, so sagt Kirchhoff, verfassungsrechtlicher Granit. Das wird, so hoffe ich, in diesem Schriftsatz deutlich.
Wenn wir mal konkret auf die Sanktionen zu sprechen kommen, was haben denn die für Auswirkungen auf eben die Lebenswirklichkeit von betroffenen erwerbslosen Menschen?
Das ist ja sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich davon ab, wie stark sanktioniert wird. Das hängt davon ab, wie die Leute sonst ausgestattet sind, ob sie zum Beispiel noch Vermögen haben oder nicht. Ich fand die Stellungnahme von dieser Frau, die durch die Süddeutsche interviewt wurde, ich glaube im September, das ist in einem Schriftsatz auch zitiert, ich fand das sehr spannend. Die hat diesen erstaunlichen Satz formuliert, ich habe dem Staat gekündigt. Ja, und damit hat sie was auf eine Formel gebracht, was, glaube ich, zentral ist in dem Sanktionsregime. Ich glaube, dass jemand, der nicht mehr über das Existenzminimum verfügt, also dem man das Grundlegende wegnimmt oder nicht gibt, wenn er es nicht hat, dass der auf eine sehr radikale Art aus der Gesellschaft insgesamt ausgeschlossen wird und das auch selbst so erlebt. Ja, dieser haarsträubende Satz, dieser auch schockierende Satz, ich habe dem Staat gekündigt, versucht dann in so einer Art Notwehrreaktion das umzudrehen. Ja, also das ist ein Satz, der mit Ich anfängt in einer Situation, in der es schwierig ist, noch Ich zu sagen, weil man ums nackte Überleben im Grunde kämpft. Sie formuliert, wenn der Staat dir das Letzte wegnimmt, wenn der Staat dir 100 Euro kürzt von dem Wenigen, was Hartz IV überhaupt bedeutet, dann hast du Angst vor jedem neuen Tag, so hat sie es formuliert. Und ich glaube, dass das eine sehr allgemeine Beschreibung ist, die also eine sehr persönliche Beschreibung, aber eine Beschreibung, die eben das, was Sanktionen allgemein machen, was Sanktionen anrichten, sehr, sehr treffend auf den Punkt bringt.
Der Verein Tacheles bittet also das Bundesverfassungsgericht aktuell zu prüfen, ob die Sanktionsvorschriften verfassungswidrig sind und hat dazu eine 80-seitige Stellungnahme, nicht ganz 80 Seiten, 79 sind es, glaube ich, verfasst. Und einer der Autoren dieser Stellungnahme ist Roland Rosenow, den habe ich gerade am Telefon. Der Verein Tacheles ist dafür bekannt, dass er sich für die Abschaffung der Sanktionen einsetzt. Das weiß auch das Bundesverfassungsgericht. Und trotzdem oder deswegen haben sie ihn angefragt, tatsächlich für diese Stellungnahme. Jetzt nochmal ganz klar von Ihnen, Sie haben es schon angedeutet, aber wie ist denn Ihre Prognose? Wird das Bundesverfassungsgericht die Sanktionen jetzt kippen?
Nachdem ich zum Ergebnis gekommen bin, dass die Verfassungswidrigkeit sehr viel klarer ist, als ich das selber erwartet hatte, also es ist mein Ergebnis, mein rechtswissenschaftliches Ergebnis, da gibt es wahrscheinlich auch andere Meinungen. Nachdem ich zu diesem Ergebnis gekommen bin, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht die Sanktionsparagraphen völlig unangetastet lässt. Natürlich wäre es großartig, wenn Karlsruhe sagt, das Sanktionsregime wird kassiert. Nach dieser nicht ganz kleinen Arbeit hat man dann immer so eine Hoffnung, ja, wenn man so viel gearbeitet hat, hat man eine Hoffnung, ja, eigentlich müssen sie es kippen. Aber gesellschaftspolitisch erscheint mir das eher unwahrscheinlich, dass sie es jetzt vollständig kippen, da spielen ja viele Kräfte eine Rolle. Ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Ich bin nicht nur sehr gespannt auf das Ergebnis, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die Begründung, die das Bundesverfassungsgericht uns liefern wird für die Entscheidung, die es dann findet.
Ja, soweit ein ausführliches Gespräch mit Roland Rosenow. Der ist verantwortlich für eine knapp 80-seitige Expertise, die das Bundesverfassungsgericht angefordert hat. Die Frage da, sind Sanktionen des Jobcenters verfassungswidrig? Und ein bisschen hoffnungsvoll war das ja schon, dass da die Antwort auf beim Bundesverfassungsgericht eine ist. Sie sagt, keine Sanktion mehr.